Willkommen auf Crime Time. Unser Erkennungsintro stammt von Gregoire Lurm und heißt Born Web. Music inspired by Robert Ludlum's Book. Heute lese ich den dritten Teil aus Mord aus Liebe. Laut Info des Autors Werner Alexander erscheint das neue Buch im Frühjahr 2013 unter dem Titel Vienna Crime Scene über den Novum Publishing Verlag. Mord aus Liebe, Teil 3. Rogers brachte einige frische Kaffeetassen und im Anschluss bat er Herrn Steinert zur weiteren Befragung.
»Nehmen Sie doch Platz, Herr Steinert.«
Ripkes bot dem jungen Mann Kaffee an, und dieser nahm das heiße Gebräu dankend an.
»So wie die Dinge gegenwärtig liegen, scheidet Frau Wurm als Mörderin aus. Ihr Alibi ist unwiderlegbar. Meine Frage an Sie. Wen haben Sie als Opfer auserkoren und warum haben Sie Ihre Tat nicht umgesetzt?«
Peter trank einen großen Schluck des Kaffees und sagte dann,
»Ich hatte eigentlich Vic als Opfer auserkoren. Er hat das Spiel eingebracht und ich dachte, es wäre nur fair, wenn er die Ehre zum Tod erfährt.« »Also ein ironischer Mord«,
lächelte Ripkes.
»Ja, Herr Kommissar, reine Ironie«,
sagte er und trank einen weiteren Schluck.
»Ich stand beim Licht aus, auf der anderen Seite des Salons. Vic war in der Nähe von Renas Vater. Ich war noch vorsichtig auf dem Weg zu ihm und hatte auch schon die Hand zum Stoß erhoben, als eben der Todesschrei erklang. Ich muss gestehen, ich bin wahnsinnig erschrocken.« »Das kann ich verstehen.«
Der Kommissar gähnte.
»Okay, Herr Steinert, das wäre es fürs Erste. Es kann aber sein, dass ich Sie später noch einmal brauche. Bitte halten Sie sich weiterhin zur Verfügung.«
Peter trank seinen Kaffee aus und stellte die leere Tasse ab.
»Wie Sie wünschen«, sagte er. »Ich werde bleiben.«
Danach erhob er sich und verließ rasch die Kammer. Ripkes zog sich seine Gummihandschuhe über, nahm Steinerts Tasse in Gewahrsam und versah den Henkel mit einem spezifischen Namensschild. Dann verstaute er sie an einem sicheren Platz. Nun kam abermals Paul Ländler an die Reihe. Auch ihm bot Ripkes eine Tasse Kaffee an, und auch er nahm sie dankend entgegen.
»Es ist nun mal so«,
sagte der Kommissar eröffnend,
»dass Ihre Tochter Rena vorerst aus der Schusslinie ist. Es scheint so, dass sie ein Alibi hat. Es muss nur noch von anderen Quellen bestätigt werden.«
Ländler trank seinen Kaffee auf einen Sitz aus und stellte die Tasse ab. Dann fragte er,
»Konnte Ihnen der Lokalaugenschein helfen? Erlangten Sie neue Erkenntnisse?« »Irgendwie schon«,
gab Ripkes an.
»Besonders ein Umstand ließ mein Interesse erwachen, und dieser Vorfall betraf Sie. Als das Licht wieder anging, hatten Sie ein sonderbares Leuchten in Ihren Augen. Leider konnte ich nicht erkennen, wen oder was betreffend. Können Sie mir das nun sagen, Herr Ländler?«
Paul stockte. Er schob die leere Tasse beiseite und biss sich zunächst nur auf die Lippe. Doch schließlich sagte er,
»Ich weiß nicht ganz, was Sie meinen.« Verlegen blickte er zu Boden. »Kann sein, dass mir das Licht schmerzvoll in die Augen strahlte, Herr Kommissar, aber ich kann mich an keinen Vorfall erinnern. Es tut mir leid.«
Schweigend nickte Ripkes. Paul Lindler erhob sich und ging. Zunächst krallte sich der Kommissar seine Tasse und ging bei ihr, exakt wie bei Steinerts Exemplar, vor. Diese beiden Prints hatte er gesichert. Sobald das Vergleichsstück da war, konnte er an die Auswertung gehen. Kurz nach Mitternacht erreichte der Kollege mit den Unterlagen die Villa Lendlers. Ripkes schloss sich mit Inspektor Rogers in der Kammer ein, und die Beamten wachten über die Anwesenden. Während sich Rogers des Laborbefundes annahm, studierte Ripkes den pathologischen Bescheid. Dr. Brandner vermerkte, dass die Mordwaffe mit einem einzigen Stoß direkt ins Herz getrieben worden war. Der Stich war sofort tödlich. Es gab weiter keine Anzeichen oder Merkmale dafür, dass Manfred Wurm festgehalten, gefesselt oder gar betäubt worden war. Außer dem hohen Alkoholspiegel, den der Betreffende von sich aus zu sich genommen hatte, befanden sich keine Betäubungsmittelspuren in seinem Blut.
»Nicht viel«, äußerte sich Rogers schroff.
Auch er konnte nun ein Gähnen nicht mehr unterdrücken.
»Stimmt, aber mich interessiert nunmehr der schlechte Fingerprint. Eventuell mit ihm können wir etwas ausrichten.«
Der Inspektor nahm sich schon mal den Print vor, und während Ripkes die beiden Abdrücke von den spezifischen Tassen nahm, knurrte Rogers.
»Wirklich nicht sehr gut erhalten.«
Immer wieder versuchte der Beamte mit dem Vergrößerungsglas definitive Muster zu erkennen.
»Es kann sein, dass wir den Print verwenden können, aber es kann auch genauso gut sein, dass er wertlos ist.« »Ich weiß.«
Ripkes arbeitete genau.
»Aber ein Versuch ist es dennoch wert.«
Nachdem die gesicherten Fingerabdrücke von Steinert und Lendler vorlagen, machte sich der Kommissar an die Kontrolle. Peter Steinerts Print fiel sofort aus. Keine einzige Übereinstimmung war vorhanden.
»Steinert scheidet aus.«
Ripkes war auch nicht verwundert.
»Laut Augenzeugen befand er sich auch wirklich, als das Licht anging, in unmittelbarer Nähe zu Viktor Geier. Und dieser war wiederum in nächster Nähe zu Paul Lendler. Es ist zum Aus der Haut fahren, damit kann es auch nicht der Vater Renas sein. Aber wenn es keiner von ihnen war, wer dann und warum?«
»Haben wir uns so verrannt?«
Rogers konnte das nicht glauben. Ripkes prüfte nun noch Paul Lendlers Abdruck genau, konnte aber auch hier keine Identität finden. Dennoch stutzte er. Irgendetwas an dem verwischten Abdruck kam ihm bekannt vor. Inspektor Rogers trat aus der Kammer. Zielstrebig trat er an Viktor Geier heran und bat den Organisator zu Kommissar Ripkes. Nun saß dieser dem Beamten gegenüber und schaute den Kriminalisten gespannt an.
»Wie kann ich Ihnen helfen?« »Mir ist eingefallen, dass Sie eine meiner anfänglichen Fragen bisher nicht beantwortet haben. Ich habe dem bisher keine Bedeutung beigemessen, aber jetzt, wo sich ein weiterer Aspekt ergeben hat, ist diese Frage schon mal wichtig.«
»Eine Frage?«
überlegte Geier.
»Welche Frage habe ich nicht beantwortet?«
»Woher kannten Sie das Mörderspiel?«
Lauernd blickte der Kommissar auf den Kanzleiorganisator.
»Haben Sie selber dieses Spiel eingebracht oder wurden Sie darauf aufmerksam gemacht?«
»Nein«, schüttelte Viktor Geier den Kopf. »Ich selber habe das nicht mitgebracht. Eigentlich hatte ich für diesen Abend etwas ganz anderes geplant, nämlich ein Limbo. Mir wurde dieses Spiel angetragen und ich muss sagen, ich fand es schon sehr interessant. Habe ja nicht damit gerechnet, dass diesen Umstand ein anderer aus...«
Vic stockte. Er wurde bleich. Etwas irritiert fixierte er die Augen des Kommissars. Dieser nickte stumm und behielt seinerseits den Blick Geiers fest.
»Das kann doch nicht sein«, stammelte Viktor Geier entsetzt. »Das muss ein Irrtum sein. Ich weigere mich, das zu glauben.«
»Auch ohne Sie zu fragen«,
leise sprach Ripkes auf den verstörten Mann ein,
»kann ich den Namen des Betreffenden in Ihren Augen lesen, doch der Form halber.«
Der Kommissar schob Vic ein Stück Papier und einen Stift zu.
»Schreiben Sie den Namen der Person bitte hier nieder und falten Sie das Papier zusammen.« Mit zitternden Fingern langte Geier nach dem Stift und begann zaghaft zu schreiben. Er schüttelte dabei immer wieder den Kopf und versuchte, die Realität hinter dieser Tatsache zu verwischen. Er wollte es einfach nicht wahrhaben.
»Es würde passen«, sagte Dana Ripkes zu Rogers. »So könnte es gewesen sein.« »Ja«,
war Rogers kurze Antwort.
»Aber wirklich beweisen können wir es ihm nicht, und selbst Lenda scheint ihn zu decken. Wenn wir da einen Fehler machen, dann geht er uns durch die Lappen.«
Ripkes rieb sich die Augen. Seine Nase begann zu laufen, und er musste die rasch putzen. Bisher hatte er seine ansteckende Krankheit nicht verspürt, doch jetzt machte sie sich allmählich bemerkbar.
»Das weiß ich auch«,
der Kommissar überlegte.
»Ich habe eine Idee, doch zuvor möchte ich noch mal mit Georg Lendler sprechen. Hole ihn mir bitte, Ronald, und danach sichte Herrn Steinert und Frau Wurm. Beide müssen nun abgeschirmt werden und«,
endete Georg Ripkes mit Nachdruck,
»sorge auch dafür, dass Paul Lendler diese Aktivität mitbekommt.«
Lange blickte Ripkes Georg Lendler an. Beide schwiegen. Wie zuvor schützte und versteckte er seinen verstümmelten Daumen in der Faust der rechten Hand.
»Wie es nun ist«, begann Georg Ripkes langsam, »ist der Fall Wurm gelöst. Und ich muss leider sagen, dass es Herr Peter Steinert war, der die Tat ausübte. Wir müssen noch prüfen, ob Frau Wurm oder sogar Paul Lendler selbst als Anstifter in Betracht kommt, vielleicht sogar alle beide zusammen.«
Georg Lendlers Gesicht zuckte. Er holte tief Luft und sagte,
»Das kann doch nicht sein. Steinert ist vielleicht in Rina verliebt, aber ich kann nicht glauben, dass er deswegen einen anderen Menschen töten würde. Und Rina oder sogar mein Sohn als Anstifter dazu, das ist noch unglaubwürdiger.« »Ich weiß, dass es schwerfällt, das anzuerkennen«,
sprach der Kommissar mitfühlend.
»Aber nach den vorliegenden Fakten verbirgt Paul Lendler etwas vor mir, genauso wie Rina Wurm. Beide haben mich bewusst hinters Licht geführt.« »Aber Rina war doch gar nicht im Salon«,
äußerte sich Georg Lendler.
»Sie war draußen, da sie ja der Detektiv war, und sie haben selber festgestellt, dass sie nicht unbemerkt in den Salon hätte kommen können.« »Korrekt, Herr Lendler, das ist absolut richtig, doch das macht sie nicht unantastbar in Bezug auf eine Anstiftung.« »Was folgt nun?«
Ripkes hob den Blick und sagte trocken,
»Was kann nun folgen? Herr Steinert wird uns begleiten. In den kommenden Tagen werden wir tiefer in das Verhältnis zwischen Ihrem Vater, dem Kompagnon, und Lendlers Tochter eintauchen. Rina oder Paul, einer von Ihnen oder beide gemeinsam, müssen Peter Steinert zum Mord an Manfred Wurm aufgefordert haben. Das sagt mir die gelbe Nelke, die er beim Eintreffen hier noch nicht im Jackett Knopfloch gehabt hat.«
»Peter Steinert, ein Mörder?«
Wiederholt schüttelte Georg Lendler den Kopf.
»Aber Peter stand doch bei Vic Geier. Er war nicht mal in der Nähe von Manfred Wurm, als das Licht wieder anging.«
»So sollte es aussehen«,
gab Ripkes zurück.
»Aber beim Lokalaugenschein sah ich einen seltsamen Funken im Blick Paul Lendlers. Er muss etwas gesehen haben, was nicht mit dem vorangegangenen Bild im Einklang war. Ich glaube, dass es Peter war, den eben Paul an einer anderen Position sah, als er beim ersten Mal war.«
»Sind Sie absolut sicher?«
»Sicher?«
Der Kommissar blieb unberührt.
»Wie kann man bei einem solchen Fall schon wirklich ganz sicher sein?« »Schon das Mörderspiel, welches von Viktor Geier nahegebracht wurde, ist schräg. Dann der eiskalte Mord an Manfred Wurm und die offensichtliche Tatsache, dass mich Paul Lendler und Rina Wurm an der Nase herumführen wollten, das alles verhärtet meine Ansicht. Es muss so gewesen sein, denn ein anderer hätte kein Motiv.«
Man konnte in der Miene des alten Mannes sehen, dass es ihm nicht gefiel, was er da nun gehört hatte. Die Beweislage war seicht, aber dennoch nicht unlogisch. Irgendetwas nagte an Georg Lendler, und Kommissar Ripkes erhob sich.
»Belassen wir es dabei.«
Langsam trat der Kriminalist um den Schreibtisch herum und half Georg Lendler auf die Beine.
»Ich kann Ihre Haltung verstehen. Es ist nicht leicht zu erkennen, dass jemand, der einem nahe steht, womöglich ein Mordanstifter ist. Und ich nehme mal an, dass Ihnen Ihr Vater und auch Ihre Enkelin nahestehen, vielleicht sogar Peter Steinert auch, denn immerhin ist er der Kompagnon Ihrer Kanzlei.«
Grübelnd, mit Tränen in den Augen, ließ sich der alte Mann aus dem Verhörraum führen. Er sagte nichts mehr, nur seine Augen sprachen eine deutliche Sprache, eine mehr als eindeutige Sprache.
»Meine Damen und Herren«,
Kommissar Ripkis sprach zu allen Anwesenden,
»ich kann leider nicht sagen, dass dieser Mord bereits zu 100% gelöst ist, aber wir haben einen Tatverdächtigen. Er selbst wollte anscheinend mit seiner offenen Art von seiner Tat ablenken, aber nun, nach Sichtung aller vorliegenden Fakten und nach der Auswertung aller Aussagen, kann ich sagen, dass, und ich muss auch zugeben, dass es mir nicht leicht fällt, den Namen zu nennen«,
Georg Ripkis legte eine finale Pause ein,
»dass nur einer von ihnen, und das war ja auch bereits zu Beginn klar, der Mörder an Manfred Wurm sein kann, nämlich kein anderer als Herr Peter Steinert.«
Ronald Rogers, zusammen mit anderen Kollegen, hatte längst Steinert isoliert. Auch Paul Lendler und besonders Rina Wurm wurden weit ab von dem Verdächtigen gehalten. Peter Steinert fuhr empört auf, auch Rina schrie ein »Nein!« Doch Ripkis führte seine Überlegungen ohne Abweichungen zu Ende. Viktor Geier trat unsicher an den Kommissar heran und raunte ihm etwas zu. Ripkis nickte, legte dem Organisator beschwichtigend die Hand auf die Schulter und sprach weiter.
»Paul Lendler versuchte mich zu täuschen, er wich Fragen aus oder leugnete, ebenso Rina Wurm, die sicherlich mehr für Peter Steinert empfindet, als sie bereit war, zuzugeben. Beide kommen als Mörder nicht in Frage, insbesondere Rena hat diesbezüglich ein wasserdichtes Alibi, aber...«
Abermals schwieg der Kommissar.
»Beide zusammen, oder auch nur einer von ihnen, könnte Steinert zu dieser Tat veranlasst haben.«
Und zu dem betreffenden Gewand fragte Ripkis,
»Wollen Sie Ihr Gewissen nicht etwas erleichtern und mir sagen, wer von Ihnen der Anstifter war? So oder so, wir bekommen es sicherlich heraus.«
»Ich habe keinen zu irgendetwas angestiftet«,
äußerte sich Rina Wurm unter Tränen.
»Genauso wenig wie ich«,
gab Paul Lendler kund. In seiner Stimme schwang aufsteigende Wut mit.
»Und ich?«
Peter Steinert versuchte, sich aus der Umklammerung der Beamten zu befreien.
»Habe keinen ermordet, weder Fried noch sonst jemanden. Das ist alles ein Irrtum, ein Missverständnis. Wir sind unschuldig, das müssen Sie uns glauben, Herr Kommissar.« »Aber Sie lieben Rena.«
Ripkis richtete seine Worte direkt an Peter Steinert.
»Mehr als Sie sollten. Und Sie wollten nicht, dass Rena länger unter der Knechtschaft Manfred Wurms stand, oder nicht?«
»Ja, okay.«
Steinert nickte.
»Bestimmt. Ich hasste Fred, nicht weil er sich Rena geangelt hatte, sondern weil er nichts wert war. Rena vergeudete ihre Liebe an diesen Mistkerl und ich konnte nur untätig daneben stehen und es mit ansehen.«
»Bis zu diesem Abend?«
»Ja und nein«,
gab Peter zu.
»Ich habe mit Rena gesprochen, ihre Tränen gesehen und ich wusste, dass es so nicht weitergehen konnte. Ich habe mich an Renas Vater gewandt, wollte von Paul wissen, ob es nicht einen Weg gab. Doch Paul untersagte jede Einmischung. Er war dagegen.«
»Gegen was?«
bohrte nun Ripkis genauer nach.
»Gegen eine Lektion. Ich wollte eigentlich Fred gehörig verprügeln, ihm nahelegen, dass er Rena aus seinen Fingern lassen sollte. Es tut mir leid.«
Steinert senkte seinen Blick und man konnte sehen, dass er knallrot war. Aus Liebe, vor Verlegenheit, wahrscheinlich aus jedem etwas.
»Aber Sie taten es nicht.«
»Nein«, wiederholte Peter offen. »Paul ist ein Ehrenmann. Ich respektiere seine Meinung und ich respektiere Renas Liebe, auch wenn sie besser daran wäre, einen anderen zu lieben.«
»Sie zum Beispiel?«
»Es wäre nicht das Schlimmste für Sie«,
gab Peter Steinert schroff zurück.
»Bei mir und mit mir hätte sie wenigstens ein wirkliches Leben, wie ich schon einmal verlauten ließ, Herr Kommissar.«
»Und Sie, Herr Lendler?«
Nun wandte sich Ripkis an Paul Lendler, den Vater Renas.
»Sie haben Peter untersagt, dass er etwas gegen Manfred Wurm unternehmen durfte?«
»Vielleicht nicht mit diesen Worten«,
gab nun Lendler zu,
»aber so in etwa. Meine Tochter hatte diesen Mann, der Grund dafür ist mir unbekannt, leider auserwählt, ihr Zukünftiger zu sein. Ich mochte ihn nicht und ich wollte ihn nicht. Ja, es stimmt. Ich hätte Peter viel lieber als meinen Schwiegersohn gesehen, aber Rena entschied sich nun mal anders und darum war für mich ihr Wille bindend. Ich hätte nichts unternommen oder zugegeben, wessen die Liebe meiner Tochter zerstören hätte können. Kein wirklich liebender Vater kann das. Und warum haben Sie das nicht gleich zugegeben? Warum haben Sie mich diesbezüglich alle beide?
Damit deutete der Kommissar auf Paul Lendler und Rena Wurm.
Angelogen! Dachten Sie wirklich, dass wir die Wahrheit nicht doch ans Licht bringen würden?
Es war Dummheit,
gab Lendler offen zu.
Wir wollten nicht, dass wir in den Verdacht des Mordes gelangten. Und alles, was Sie dabei wirklich erreicht haben,
konterte Ripkis trocken,
ist genau das, was Sie zu vermeiden suchten. Sie machten sich verdächtig. Und Sie haben ja auch noch in einem weiteren Punkt gelogen, nicht wahr, Herr Lendler?
Direkt auf Paul Lendler blickend wartete der Kommissar auf die kommende Reaktion. Dieser senkte betroffen den Blick und er schwieg einen Moment. Es sah ganz so aus, als würde der Immobilienmakler diesbezüglich nicht Farbe bekennen.
»Verdammt, Ripkis«,
knurrte er schließlich. Es sollte aber nicht böse klingen, sondern nur verzweifelt.
»Ja, stimmt. Ich habe auch noch in jenem Bezug gelogen, den Sie nun so blumig angesprochen haben. Aber was sollte ich tun? Sagen Sie mir, Herr Kommissar, was Sie an meiner Stelle getan hätten.«
»Ich weiß es nicht«,
antwortete Ripkis sanft.
»Ich kann es nicht sagen. Eventuell hätte ich exakt so gehandelt wie Sie. Aber desto trotz, ich kann den Mörder bei aller Liebe und Wohlwollen leider nicht laufen und ungeschoren davonkommen lassen. Das müssen Sie nun wieder einsehen, Herr Lendler.«
Paul Lendler nickte, dennoch schwieg er.
»Machen wir es kurz«,
setzte Ripkis eine weitere Offerte.
»Ich erspare es Ihnen, den Namen zu nennen. Ich an Ihrer Stelle werde nun den wirklichen Mörder bekannt geben.«
»Das, Herr Kommissar«,
eine entschlossene Stimme aus der Menge erhob sich,
»wird nicht notwendig sein. Beenden Sie bitte diese Schmach. Ich stelle mich freiwillig. Denn eines habe ich nicht gewollt, dass Peter oder sogar Paul oder Rena in den Verdacht des Mordes gelangen.«
Ein etlicher Mann trat hervor und richtete seinen nassen Blick auf den Kriminalisten. Er kam betroffen auf den Kommissar zu und sagte,
»Ich gestehe es.«
Mut und Aufrichtigkeit lag in seiner Stimme.
»Ich habe Manfred Wurm getötet, ich weiß. Der Wick auf das Mörderspiel aufmerksam gemacht hat und von mir hatte Manfred die gelbe Nelke erhalten. Ich alleine war es. Weder Paul noch Rena oder Peter hatten die Hand mit dem Spiel. Ich konnte dem offensichtlichen Leiden Renas nicht mehr länger zusehen.«
Georg Ripkis blickte zunächst still auf Vic Geier. Dieser nickte stumm. In Folge zog der Kommissar ein zusammengefaltetes Stück Papier aus der Jackentasche und schlug es auf. In zittrigen Worten hatte Viktor Geier nur einen einzigen Namen darauf vermerkt.
»Ich danke Ihnen für Ihre Entscheidung.«
Ripkis blickte den ältlichen Mann fest an.
»Ich hatte erhofft, dass Sie sich nun selbst stellen, denn auch ich glaubte stets, dass Sie Manfred aus Liebe getötet haben. Aus Liebe zu Ihrer Enkelin, Herr Georg Lendler.«
»Wie sind Sie auf mich gekommen und wann?«
»Erst als ich den stark verwischten Print des Mörders mit denen von Peter und Paul verglich. Peter schied sofort aus, auch Paul kam nicht in Frage. Und da der Abdruck sehr unkenntlich war, hatte ich schon die Befürchtung, er würde mir nichts nützen. Doch ich erkannte ein Merkmal, das ich zuvor kurz gesehen hatte.«
Georg Lendler hob seine rechte Hand. Er streckte den besagten Daumen aus und nickte.
»Ich verstehe. Mein verstümmelter Daumen hat mich also verraten.
Aber Sie haben doch niemals Fingerabdrücke von uns genommen.«
Peter Steinert und auch Paul Lendler hinterfragen dies.
»Wie konnten Sie unsere Abdrücke mit dem Print des Täters vergleichen?«
»Der Kaffee«,
sagte Ripkis kurz.
»Die Kaffeetasse, welche ich Ihnen beiden angeboten habe, ein Trick, um keine Wellen zu machen, denn ich hätte ja jederzeit und direkt Ihre Prints abnehmen können.«
»Und was war Vaters letzte Lüge nun?«
»Ich war's«,
gestand Georg Lendler ein.
»Nachdem ich Manfred getötet habe und das Licht anging, stand ich unweit Wurms. Als das Licht ausging, befand ich mich aber noch neben deinem Vater. Bei dem Lokalaugenschein blieb ich stehen, wo ich zuvor gewesen war. Paul wird natürlich bemerkt haben, dass ich zuvor nicht da war, und er wird erkannt haben, was ich getan habe.«
»So war es«,
legte nun Paul auch diese Lüge bei.
Ich erschrak, als mir bewusst wurde, dass Georg zuvor nicht mehr an meiner Seite weilte. Bevor der Mord aufkam und auch danach, maß ich diesem Umstand keine Bedeutung bei. Erst bei dem Augenschein fiel es mir wie Schuppen von den Augen.
»Rena«, der Großvater wandte sich an seine Enkelin,
»es tut mir leid. Ich wollte nur, dass du endlich glücklich bist. Ich wollte nicht, dass du unter Verdacht gerätst, und noch weniger hätte ich dich, meinen Sohn, oder gar Peter in das offene Messer laufen lassen. Ich habe nicht wirklich nachgedacht, was ich da tat. Ich tat es einfach, aus Liebe zu dir.«
Rena Wurm weinte. Sie nahm ihren Großvater schluchzend in die Arme und sagte,
»Ich verzeihe dir, und ich bin dir nicht böse, Opa.«
Aufweinend vergrub Rena ihr Gesicht in der Brust ihres Großvaters.
»Es ist ja auch meine Schuld.«
»Und die meine«,
regte ebenfalls Peter Steinert an.
»Du hast mich gehört, als ich mit Paul gesprochen habe.«
»Korrekt, Peter, ich habe es gehört. Und ich habe da beschlossen, dass Manfred weg muss. Bitte verzeih mir, dass du wegen mir in den Verdacht des Mordes gekommen bist.«
»Keiner von den dreien«, äußerte sich nun Ripkis, »war zu dem Zeitpunkt, als ich meine Ausführungen vertrat, wirklich verdächtig. Ich wollte damit nur eines erreichen, nämlich ihnen die Gelegenheit geben, sich freiwillig zu stellen. Nur eine Frage hätte ich noch.«
»Fragen Sie, Herr Kommissar.«
Georg Ländler nahm sanft seine Enkelin bei der Hand und führte die junge Frau zu Peter Steinert.
»Peter liebt dich aufrichtig«, sagte er. »Gebe dieser Liebe eine Chance, denn ich weiß, weil ich es deutlich in deinen Augen sah, dass auch du Peter liebst. Ihr beide seid wie füreinander geschaffen und zusammen könntet ihr wirkliches Glück finden.«
Peter nahm Rena in den Arm und auch Rena schien nun diese Empfindung zu teilen. Paul Ländler trat hinzu und sagte,
»Ich habe immer deinen Willen respektiert, so auch Peter, doch so ist es mir auch viel lieber, meine Tochter.«
Nun kehrte Georg Ländler zu dem Kommissar zurück und meinte,
»Was ist nun Ihre Frage, Ripkis? Ich werde alles offenlegen.«
»Warum die gelbe Nelke?«
»Ganz einfach«,
erläuterte Ländler ruhig.
»Ich hatte ja nicht viel Zeit und musste Wurm an einem spezifischen Merkmal erkennen. Sein Gelalle und auch sein Torkeln waren zwar eindeutig, aber im Dunkeln wusste ich ja nicht, ob er sich bewegen würde. Da war mir die Nelke sicherer. Kein anderer hatte eine und so, als ich sie ertastete, wusste ich, dass ich mein Opfer gefunden hatte.«
»Mord aus Liebe.«
Oberkommissar Reumier legte die letzte Seite des Berichts in den Akt zurück. Es war 3 Tage später.
»Tragisch, wenn man da keinen anderen Ausweg mehr sieht als Mord.«
»Ja«,
bestätigte Kommissar Ripkis.
»Nur ich kann hier nicht sagen, dass mir das Opfer leid tut. Vielmehr fühle ich hierbei mit dem Täter. Und ich kann nur ehrlich hoffen, dass hier der Richter etwas Gnade vor Recht ergehen lässt.«
Thank you.